Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Utz Dräger.
Willkommen. Alle Menschen sind schön. Schönheit kommt von innen oder Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Solche Sätze sagen wir sehr gerne. Wenn es aber um die Beurteilung vom Aussehen anderer Leute geht, dann stimmt das nur so halb. Das sagen auch Wissenschaftler, die zur Attraktivität forschen, wie der Soziologe Johannes Krause.
Der übliche Satz, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, der stimmt nur sehr partiell.
Unter anderem von Johannes Krause hört ihr hier später noch mehr. Es gibt also etwas wie eine Normschönheit und wer in der Gesellschaft als schön empfunden wird, der genießt auch gewisse Vorteile. Pretty Privilege nennt sich das. Marlies, die hat mit einer optischen Veränderung ziemlich schnell gemerkt, dass Pretty Privilege echt ist. Sie ist Content Creatorin und als Marlies Johanna unter anderem auf TikTok und Instagram unterwegs. Wie das für sie war, was da genau passiert ist, darüber spreche ich jetzt mit ihr. Hi Marlies.
Hi, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, sehr schön, dass du Zeit für uns hast. Was verstehst denn du unter Pretty Privilege und wie oft erlebst du so Allgemeinsituationen, wo dir dieses Privileg vielleicht auch ein Stück weit bewusst wird?
Naja, also es ist eigentlich ja so, wie du schon gesagt hast, dass es eben einfach damit zusammenhängt, dass man bestimmte positive Charaktereigenschaften zugeschrieben bekommt, wenn man eben der Norm entspricht. Also wenn Menschen jetzt zum Beispiel mehrgewichtig sind, dann entsprechen sie nicht der Norm und dann werden ihnen negativere Charaktereigenschaften zugeschrieben, wie zum Beispiel, dass sie jetzt faul sind oder undiszipliniert oder so, obwohl man halt als schlanke Person genauso faul sein kann und eine mehrgewichtige Person genauso gut sehr diszipliniert und aktiv sein kann so. Mhm. Und ich muss sagen, ich glaube, mir ist es schon immer so ein bisschen bewusst gewesen, auch so in der Schule zum Beispiel. Aber mir ist es besonders stark aufgefallen, als es eben weg war, dass ich es auf einmal nicht mehr habe sozusagen.
Mhm. Also hast du eine Wirkung immer schon lange gespürt und dann gab es einen Punkt, den du gerade ansprichst. Also das war, glaube ich, im Februar, da hast du dir die Haare abrasiert. Vorher hast du genau. So lange, lockige Haare gehabt, was eher, wenn man so will, ich sag's mal so, dem normschönen gesellschaftlichen Ideal entsprechen könnte. Und dann hast du aber einen krassen Unterschied bemerkt, wie dich die Leute wahrnehmen. Wie war das? Was ist da passiert?
Naja, auf eine Art hatte ich das Gefühl, unsichtbarer zu sein. Also das ist mir davor nie so aufgefallen, aber...
Also wenn du jetzt zum Beispiel in die Bäckerei gekommen bist, stelle ich mir jetzt so vor, wie du es beschreibst, dass da einfach weniger Leute mal aufgeguckt haben oder dich freundlich angeguckt haben, einen Schritt auf dich zugemacht haben, sondern dann warst du halt eine von den Leuten in der Bäckerei.
Genau, auch sowas wie weniger Lächeln, weniger freundlicher Austausch, quasi nur so ein Nicken oder Hallo sagen oder sowas. Oder auch so der Postbote zum Beispiel. Sonst haben wir uns immer kurz unterhalten und dann auf einmal nicht mehr.
Aber das muss ja total weird gewesen sein, oder? Wie war denn das für dich?
Naja, also ich hatte ja schon vorher von Pretty Privilege gehört und mich damit auch auseinandergesetzt. Also es war mir klar, dass das existieren muss. Weil man ist ja selbst auch nicht immer von allen Vorurteilen frei und gerade so in Serien und Filmen und so werden ja halt auch so Bösewichte in Anführungszeichen auch extra hässlich dargestellt sozusagen oder haben so ganz bestimmte Merkmale. Von daher habe ich dann festgestellt, dass diese Veränderung stattgefunden hat und das Witzige ist ja auch, dass ich habe meine Haare abrasiert, aber ich gucke mich ja nicht ständig an. Das heißt, ich habe in den meisten Situationen vergessen, dass ich keine Haare mehr habe sozusagen. Und dann ist es mir wieder eingefallen, ach so, ja stimmt, ich habe ja keine Haare mehr. Deshalb werde ich jetzt gerade so behandelt sozusagen.
Aber das kann ja in einem auslösen, dass man denkt so, ey, fuck you, so ich bin doch derselbe Mensch wie vorher, nur halt fehlen ein paar Haare. Oder man kriegt so einen ehrlichen Impuls, wenn man da so genau hinguckt, so, hey, ich habe mich doch wieder mehr lieb. Also ich weiß nicht, so zwischen Protest und Sehnsucht nach dem Alten, wie war das für dich?
Ja, hat mich doch wieder lieb. Das ist so ein bisschen übertrieben, weil ich bekomme ja die Liebe, die ich brauche von meiner Familie und von meinen FreundInnen. Aber ich fand es einfach spannend, das zu merken. Also ich habe mir die Haare abrasiert, weil ich da Bock drauf hatte und weil ich eben genau wissen wollte, was passiert und ich eben auch solche Erfahrungen einfach machen wollte. Aber wenn es jetzt zum Beispiel was anderes gewesen wäre, wie dass ich nach der Schwangerschaft halt jetzt viel mehr Gewicht gehabt hätte und jetzt eben mehrgewichtig wäre und deshalb mein Pretty Privilege sozusagen verlieren würde, dann würde es, glaube ich, mehr mit mir machen als so eine Sache wie, ja, ich rasiere meine Haare ab und weiß aber, in einem Jahr sind die wieder lang.
Inzwischen sind deine Haare wieder länger, nicht total lang, aber etwas länger. Hat sich jetzt schon auch wieder was verändert?
Ja, auf jeden Fall. Also meine Haare sind jetzt so ein relativ normaler Kurzhaarschnitt, würde ich sagen. Und ich merke auf jeden Fall, dass das jetzt wieder da ist. Also ich sehe jetzt halt wieder weiblicher aus, gerade wenn ich mich dann noch schminke, dann ja.
Reagieren die Leute wie gehabt? Also das heißt sozusagen diesen ganz radikalen Cut, damit sind die Menschen nicht so richtig klargekommen.
Ja, wobei ich mich da halt auch frage, ob halt viele dachten, dass ich irgendwie krank bin oder so. Also das wurde ich auf jeden Fall auch oft gefragt. Weil man halt so davon ausgeht, eine Frau mit kurzen Haaren, die muss ja irgendwie krank sein oder so. Keine Ahnung.
Du hast auf jeden Fall zu dem ganzen Thema einen TikTok gemacht und hast da ziemlich klar ausgesprochen, was dich da bewegt an der Geschichte und was da so passiert. Wie kam das an?
Ja, ich glaube relativ gut. Also ich meine, dass die Resonanz eigentlich auch war, ja, ich habe diese Erfahrung auch schon gemacht. So. Also dass viele halt zum Beispiel eben gerade, weil sie zum Beispiel mehrgewichtig geworden sind oder so, dass sie dann sagen, ja, jetzt ist es auf einmal weg oder dass sie viel Gewicht verloren haben und meinten, dass sie dann auf einmal ganz anders behandelt wurden.
Mhm. Meinst du, dass dein Aussehen auch als Content Creatorin eine größere Rolle spielt?
Ja, ich glaube, dass mein Erfolg sowieso mit Privilegien zusammenhängt und dass ich, wenn ich nicht so aussehen würde, wie ich aussehe, eine ganz andere Wirkung gehabt hätte und dass es definitiv dieses Privileg mir geholfen hat. Auch wenn, also ich meine, ich mache ja hauptsächlich inhaltlichen Content, also inhaltlichen Content, haha. Ich mache ja hauptsächlich Bildungscontent. Aber ja, also ich bin mir sehr sicher, dass mein Aussehen trotzdem auch eine Rolle spielt, weil Film ist ja ein visuelles Medium.
Mhm. Und glaubst du, dass das allgemein bei Männern und Frauen unterschiedlich stark eine Rolle spielt?
Naja, also ich glaube im Endeffekt nicht unbedingt, aber ich glaube, dass Frauen über das Aussehen schneller eine Kompetenz zu oder abgesprochen wird. Und da ist es auch, sobald eine Frau zu gut aussieht, also sich zu sehr schminkt oder zu viel auf ihr Aussehen achtet, das ist dann, glaube ich, wieder eher so, dass ihr Kompetenzen abgesprochen werden, weil sie dann ja oberflächlich ist.
Mhm. Und glaubst du, dass wir als Einzelpersonen irgendwas gegen diesen Mechanismus Pretty Privilege tun können oder sollen überhaupt? Oder muss sich da gesellschaftlich was ändern? Wie ist da deine Haltung zu?
Naja, man kann ja an seinen Privilegien nichts ändern. Ich finde, man sollte halt wissen, dass man bestimmte Privilegien hat. Immer. Also ich finde, das ist einfach wichtig, dass man das anerkennt und dass man, also wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, dass ich schon glaube, dass Pretty Privilege mit zu meinem Erfolg beigetragen hat, schmälert das meinen Erfolg nicht. Ich glaube, viele haben so ein bisschen Schwierigkeiten damit, ihre Privilegien auch zu benennen, weil sie denken, das schmälert ihren Erfolg, aber das ist kein Angriff gegen einen selbst. Und das ist aber definitiv was, was gesellschaftlich eben angegangen wird. Also warum werden böse Menschen immer so und so dargestellt und Frauen, die sich viel schminken, als dumm dargestellt oder als oberflächlich? Wieso werden mehrgewichtige Menschen immer als gescheiterte Personen dargestellt? Also jetzt rein medial, wenn man jetzt irgendwie eine Serie guckt oder einen Film oder sowas. Das beeinflusst ja schon auch so ein bisschen die Realität.
Aber guckst du dir da selber über die Schulter, wie du auf andere Menschen reagierst und probierst immer sozusagen das zu reflektieren, dass du da auch in diese Falle tappen könntest oder das wahrscheinlich auch einfach tust?
Ich versuche eigentlich generell allen Menschen immer offen gegenüber zu reagieren. Also ich denke schon, dass ich diese Vorurteile auch im ersten Moment auf jeden Fall habe. Aber ja, also ich versuche auf jeden Fall ganz ohne Wertung in Gespräche reinzugehen und mir dann höchstens meine Meinung zu bilden, je nachdem, wie sich das Gespräch entwickelt.
Mhm. Und Schönheit wird ja in unserer Gesellschaft häufig mit jugendlichem Aussehen, mit Faltenfreiheit in Verbindung gebracht. Aber wir alle werden, wenn wir älter werden, eben nicht mehr so jugendlich sein und auch nicht mehr so faltenfrei und damit auch, wenn vorhanden, ein Stück dieses Pretty Privileges verlieren, wenn es vorhanden ist. Ist das etwas, was dich auch manchmal beschäftigt oder noch gar nicht?
Also es gibt ja diese Filter, die einen älter machen.
Ja. Da sind ein paar gute unterwegs derzeit, ja.
Ja, und ich habe den ausprobiert und ich habe angefangen zu weinen, aber nicht, weil ich traurig war, sondern weil ich glücklich war. Und es war irgendwie voll schön für mich zu sehen. Ich weiß nicht, ich habe halt auch in die Kamera gelächelt, als ich den ausprobiert habe, aber es war irgendwie so, ich habe so eine alte Frau gesehen, die aussah wie ich und die glücklich war. Und ich dachte mir so, wow, das sieht schön aus, das will ich. Also eigentlich freue ich mich einfach nur drauf. Aber ich glaube, dadurch, dass ich halt viel Bildungscontent mache und auch viel Bewunderung und positives Feedback in Anführungszeichen für meinen Bildungscontent bekomme, reduziere ich mich selbst nicht mehr so aufs Äußere, wie ich es vielleicht in der Pubertät zum Beispiel gemacht habe, wo ich das Gefühl hatte, ich kann nichts außer hübsch sein.
Das sagt Marlies Johanna. Ihre Videos findet ihr auf Insta oder TikTok und ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen sprechen konnten über Pretty Privilege. Danke dir vielmals und mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova.
Pretty Privilege ist real. Es entstehen Vorteile für uns daraus, dass wir als attraktiv wahrgenommen werden. Davon ist auch Susi überzeugt. Die Content-Creatorin sagt aber auch, es gibt auch beim Pretty Privilege nochmal Abstufungen, zum Beispiel, wenn es um die Hautfarbe geht.
Also für mich, für a woman of color as a black girl, ist Pretty Privilege nochmal was ganz anderes, weil es auch viel einhergeht mit Colorism und Rassismus, weil ganz oft wird auch verglichen, ob du jetzt dunkelhäutiger bist, also dark skin, oder ob du light skin bist, ob du eher heller bist. Und ich habe ganz oft erlebt, dass Leute mir gesagt haben, dass ich hübscher wäre, wenn ich vielleicht heller wäre. Oder ich wurde ganz oft gefragt, ob ich nicht schon mal überlegt habe, meine Haut heller zu machen, weil ich dann schöner aussehen würde. Und auch in der eigenen Familie gibt es Leute, die vielleicht heller als ich beispielsweise sind und mir dann sagen so, ja, du wirst ja immer dunkler. Solche Kommentare muss man sich anhören. Und das finde ich halt sehr, sehr traurig. Und ich finde es traurig, dass man das bis heute immer noch erleben muss oder damit konfrontiert wird.
Sich selbst schön zu finden, das ist für Susi aber sowieso das Wichtigste. Und sie hat eine schöne Art, auf die ganz individuelle Schönheit zu blicken, unabhängig davon, was andere ihr vorschreiben wollen, was nun schön sein soll und was nicht.
Ich persönlich finde mich die schönste Person, die ich jemals gesehen habe, weil ich nur einmal auf der Welt existiere. Mich gibt es ja nur einmal auf der Welt. Und das hat mich persönlich auch sehr selbstbewusst gemacht. Von klein auf, weil ich einfach gemerkt habe, egal was mir eine Person sagt, wie gut ich aussehe oder ob eine Person versucht, mich runterzumachen, dass ich nicht gut aussehen würde, das tut mir nicht mehr weh, weil ich einfach merke oder gemerkt habe, realisiert habe, dass es mich nur einmal gibt. Das heißt, man kann nur wunderschön sein, weil man weiß, dass man nur einmal auf der Welt existiert.
Deswegen macht sich Susi aber auch Sorgen, dass sich gerade junge Menschen zu sehr von Schönheitsidealen und Beauty-Trends verunsichern lassen. Ihr ist es wichtig, das Selbstbewusstsein nicht von diesen strengen Vorgaben abhängig zu machen.
Selbstbewusstsein fängt von innen an. Das habe ich beispielsweise auch sehr schwer gelernt und hatte sehr viele Probleme mit mir selber, mit meinem Aussehen. Aber als ich realisiert habe, dass wenn ich den Leuten zeige, dass ich selbstbewusst bin, dann werden die Leute auch anfangen, das zu merken und mich auch so behandeln.
Das sagt uns die Content-Creatorin Susi.
Deutschlandfunk Nova.
Schöne Menschen, die haben es im Leben einfach leichter. Das behaupten zumindest Leute auf TikTok unter dem Hashtag Pretty Privilege. Sie berichten, dass sie aufgrund ihres Aussehens besser behandelt werden, ihre Mitmenschen netter zu ihnen sind und sie in Bars öfter mal Drinks ausgegeben bekommen. Man könnte jetzt denken, alles subjektive Wahrnehmung, aber ganz so ist es tatsächlich nicht. Inwiefern uns Schönheit im Leben weiterhilft und wie sich das auch wissenschaftlich nachweisen lässt, das fragen wir jetzt Dr. Johannes Krause. Er ist Soziologe und forscht am Institut für Sozialwissenschaften an der Universität Düsseldorf zu Attraktivität. Hi.
Guten Tag.
Pretty Privilege klingt jetzt erstmal nach einem ziemlich trendy Social-Media-Begriff. Was ist da aus wissenschaftlicher Sicht dran?
Aus wissenschaftlicher Sicht ist da eine ganze Menge dran. Also die Wissenschaft nennt das nicht Pretty Privilege, sondern Attractiveness Competition Advantage, also ein Wettbewerbsvorteil der Attraktiven. Und in der Tat lässt sich das empirisch gut belegen, dass man Personen, die attraktiv sind, mehr Aufmerksamkeit schenkt, sie für sozial pflegeleichter hält und vor allen Dingen auch, dass die Wahrnehmung dessen, was wir als schön empfinden, relativ konsensual ist. Also der übliche Satz, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, der stimmt nur sehr partiell.
Okay, das waren jetzt eine ganze Menge Informationen. Du hast aber auf jeden Fall auch gesagt, es gibt diverse Vorteile, die man als normschöne Person hat.
Ja.
Welche sind das alle?
Es beginnt dabei, ich schreibe schönen Personen wünschenswerte Persönlichkeitseigenschaften zu. Das heißt, ich sage sowas wie, die sind zuverlässiger, die sind intelligenter, die sind zielstrebiger, die sind freundlicher, die sind insgesamt aktiver in ihrer Welt. Dann kommt dann noch hinzu, dass in dem Moment, wenn ich eine attraktive Person sehe, ich ihr mehr Aufmerksamkeit schenke, beziehungsweise sie mir eher in Erinnerung bleibt als eine weniger attraktive Person. Und das geht dann über in, ich behandle diese Personen mit zum Beispiel mehr Respekt, mit mehr Zuversicht. Ich biete attraktiven Personen eher Hilfe und Unterstützung an. Ich kooperiere eher mit attraktiven Personen, als ich es mit unattraktiven Personen mache. Und endet schlussendlich damit, dass ich sogar, wenn eine attraktive Person einen Fehler begeht, ich deren Verfehlungen relativiere. Also nicht sage, die Person war daran schuld, dass jetzt da irgendein Fehler passiert ist, sondern ich sage, ja, die konnte auch nichts dafür. Das war jetzt einfach eine blöde Situation oder irgendwas Ähnliches. Und die Summe der ganzen Dinge sorgt eben für diesen Wettbewerbsvorteil. Das heißt also, attraktive Personen haben Tja, wo fange ich an? Also haben größere Freundeskreise, spielen eine wichtigere Rolle innerhalb ihrer Freundeskreise, finden eher einen Job, steigen innerhalb des Jobs eher auf. Sowas ganz Eindeutiges wie haben mehr Chancen auf dem Partnermarkt, berichten auch von mehr Sexualkontakten und befriedigerenden Sexualkontakten. Das ist eine Liste, die könnten wir jetzt fortsetzen. Und das, womit jetzt eben der Angang gemacht wurde, dass man häufiger einen Drink in einer Bar bekommt, das stimmt in jedem Falle.
Wer gilt denn als schön? Liegt Schönheit nicht im Auge des Betrachters? Du hast schon gesagt, das ist Käse, aber trotzdem muss man sich doch fragen, ja, wie wird denn schön definiert?
Also, Schönheit liegt bis zu einem gewissen Grad im Auge des Betrachters. Also nehmen wir George Clooney. Auch wir als zwei Männer können uns wohl trefflich darauf einigen, dass das ein attraktiver Mann ist. Ob der jetzt nun auf einer 10er-Skala bei der 7, 8 oder 9 liegt, das wiederum ist dann die Entscheidung, die der Person, die es beurteilt, immer obliegt. Aber wir sind uns immerhin darüber einig, es ist ein attraktiver Mensch. Ob er nun nur attraktiv oder hochattraktiv ist, das ist dann vielleicht das, was im Auge des Betrachters liegt. Oder auf weiblicher Seite von mir aus Heidi Klum. Man kann sich unabhängig von der Persönlichkeit der Frau, glaube ich, darauf verständigen, dass es eine attraktive Frau ist. Ob sie jetzt nun wunderschön ist oder nur schön, das ist dann der graduelle Unterschied. Also die Attraktivitätsforschung misst Attraktivität häufig am Gesicht. Und für Männer und Frauen gibt es Dinge, die gleich gelten und Dinge, die unterschiedlich sind. Also sprich, sowohl bei Männern als auch bei Frauen ist im Gesicht ein geringerer Fettansatz attraktiv. Wenn man insgesamt volles Haar hat, volle Lippen hat, bei Männern kommt dann sowas hinzu wie der weltberühmte markante Unterkiefer und das markante Kinn. Bei den Frauen ist es dann tendenziell eher das Kindchenschema, große runde Augen, eine kleine kurze Nase mit runden Wangen und mit einem kleinen Kinn. Genau, es gibt Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Geschlechtern.
Und das hat man dann einfach statistisch erhoben und gemessen und geguckt mit Kontrollgruppen, wie dann sozusagen so diese Personen wahrgenommen werden. Aber gibt es Unterschiede bei Männern und Frauen, wer da vom Pretty Privilege besonders stark profitiert?
Das wiederum ist so ein bisschen von der Situation abhängig. Es gilt aber in allen sozialen Situationen, dass die Vorgaben für Frauen üblicherweise viel klarer sind und Frauen eher durch eine Abweichung mit negativen Sanktionen belegt werden, wohingegen Männer bei einer Erfüllung mit positiven Ergebnissen rechnen können. Also, um es mal ganz kurz zusammenzufassen, ist es tendenziell so, dass Männer mehr von Attraktivität profitieren als Frauen, was damit zusammenhängt, dass die Normalitätserwartung an eine Frau stärker ins Attraktive verschoben ist und deswegen der attraktive Mann stärker hervorsticht im Verhältnis zur attraktiven Frau.
Also von der Frau wird es eh erwartet, dass sie es liefert, ja, quasi.
Genau. Von der Frau wird erwartet, dass sie attraktiv ist und vom Mann tendenziell weniger. Und deswegen kriegt der Mann in vielen Fällen zumindest einen höheren Bonus, wenn er denn attraktiv ist.
Okay. Nochmal zu dieser Schönheit. Ist das nicht so, dass wir gerade in der Werbebranche, die ja doch auch viel mitdefiniert oder zumindest spiegelt, was schön gefunden wird, jetzt gerade mehr auf Diversität auch irgendwie geachtet wird, dass das mehr nach außen getragen wird? Verändert sich da nicht gerade auch irgendwie unser Bild einer Normschönheit?
Das ist mal eine gute Frage. Also ich halte, das ist jetzt aber meine persönliche und nicht wissenschaftlich fundierte Meinung, ich halte in der Tat diese Bewegungen immer nur für kurze Ausschläge in einer ansonsten relativ gleichförmigen Welle. Meines Erachtens verändern sich Schönheitsideale nicht über einen Hashtag, eine Social-Media-Initiative oder was es vor ein paar Jahren gab, zum Beispiel zunehmend Frauen, die gezeigt haben, dass sie sich eben nicht mehr an den Körperstellen rasieren, die von ihnen erwartet werden, also sprich unter den Achseln und an den Beinen zum Beispiel. Das wird immer sehr intensiv gefeiert von entsprechenden Personen, aber es führt in der langen Sicht nicht dazu, dass sich das Schönheitsideal einer Gesellschaft verändert. Denn das Schönheitsideal speist sich aus eigentlich zwei Faktoren, nämlich einerseits einem evolutionären Faktor, und der ist im Laufe, wie der Name schon sagt, der menschlichen Evolution relativ konstant geblieben, und einem sozialen Faktor. Und der kommt aber aus den sozialen Gegebenheiten, sprich also wie eine Gesellschaft aussieht. Also gibt es viel Essen, gibt es wenig Essen in einer Gesellschaft. Sind Nahrungsmittel Mangelware oder im Überfluss vorhanden? Und solange Nahrungsmittel und Schönheitsoperationen und alles andere so einfach zu erreichen sind, wie das aktuell der Fall ist, wird sich an dem Schönheitsideal zumindest unterm Strich nicht viel ändern. Dass es dann möglicherweise mal für 3 Jahre als schön empfunden wird, bestimmten Trends zu folgen, das kann immer mal passieren, aber das ist dann halt auch nur ein Ausschlag, also eine Mode zum Beispiel. Also ich erinnere jetzt nur an sowas wie in den 90ern das Stacheldraht-Tattoo auf dem männlichen Oberarm und das Steißgeweih bei der Frau. Das war 3, 4, 5 Jahre war das hip und das hat Attraktivität gesteigert. Ja, man kann sich ja mal in seinem eigenen sozialen Umfeld umgucken, wie viele Personen darauf noch stolz sind, das damals gemacht zu haben.
Wenn diese Befunde alle so klar sind, dann hat das ja wirklich schon eine gehörige Auswirkung auf unser Zusammenleben. Und vielleicht haben da manche so einen Impuls zu sagen, ja, ich möchte aber nicht irgendwie andere bevorteilen oder bevorteilt werden. Wie kann man denn jetzt damit umgehen? Kann man erlernen, schöne Menschen nicht automatisch anders oder besser zu behandeln?
Ja, grundsätzlich kann man das erlernen. Ich sage immer, man muss sich halt dessen bewusst werden, unter welchen Bedingungen man Attraktivität einsetzen möchte für sich selbst und unter welchen Bedingungen man es wirken lassen will und was man seinen, wenn man sie denn hat, Kindern mitgeben möchte. Denn vorne angefangen, wann möchte ich jetzt nun wirklich mich attraktiv machen und wann nicht? Ich würde niemandem vorwerfen, wenn er zu einem ersten Date oder einem Bewerbungsgespräch immer das Bestmögliche aus seiner äußeren Erscheinung rausholt. Weil, wenn ich weiß, es könnte hier wirken, macht es gegebenenfalls Sinn, es auch einzusetzen. Im Gegenzug sich dann aber auch zu überlegen, ja, aber wenn ich jetzt sonntags morgens zum Bäcker gehe und Brötchen hole, gibt es eigentlich jetzt keinen Grund, eine halbe Stunde lang vorm Spiegel mich schön zu machen, um dann Brötchen zu holen und mich danach wieder in mein Bett zu legen. So, das ist fürs Individuum immer der Punkt. Wann mache ich das sinnvollerweise und wann befolge ich eigentlich am Ende nur das, was irgendwelche anderen Leute von mir wollen? Der zweite Punkt wäre, wenn ich jetzt in einer Position bin, wo ich zum Beispiel Bewerbungsgespräche mit BewerberInnen führe, dann kann ich natürlich möglichst lange versuchen, mir Fotos nicht anzugucken oder das nicht wirken zu lassen. Am Ende des Tages habe ich natürlich aber eine Person mir gegenüber sitzen, weil niemand stellt jemanden ein, den er vorher im Leben noch nicht gesehen hat. Dennoch ist die Frage, die ich mir dann zum Beispiel in Gehaltsverhandlungen als Arbeitgeber stellen muss, ist das überhaupt ein Berufsfeld, in dem Attraktivität einen Produktivitätsvorteil erbringt? Also sprich, nehmen wir Models. Da ist ganz klar, ein Model, was attraktiver ist, kriegt mehr Jobs und dementsprechend lohnt es für mich als Agentur oder Arbeitgeber für diese Person, für das Model mehr zu zahlen als für ein weniger attraktives Model. Das ist vielleicht ein besseres Alltagsbeispiel bei einem Verkäufer oder einer Verkäuferin. Die verkauft auch mehr Produkte, wenn sie attraktiv ist und dementsprechend könnte ich auch argumentieren, dass ich deren höheren Lohn zahle, weil ich davon ausgehe, die wird mehr absetzen. Bin ich allerdings in einem Callcenter, gibt es eigentlich keinen Grund, meinen Arbeitnehmer besser zu bezahlen, wenn er attraktiv ist oder sie attraktiv ist, als für einen weniger attraktiven Arbeitnehmer. Und in letzter Instanz, wenn ich Elternteil bin und ich genau diesen Kreislauf, ich nenne es jetzt mal, durchbrechen möchte, dann muss ich natürlich meinen Kindern auch andere Rollenvorbilder mit auf den Weg geben, als zu sagen, du bist jetzt ein Junge, deswegen bist du der Prinz auf dem weißen Ross und eigentlich musst du dich um nichts kümmern, wie du aussiehst, weil passt schon. Und dann dem Mädchen zu sagen, du bist die schöne Prinzessin, die sich entsprechend herrichten muss. Das ist am Ende des Tages, reproduziere ich dann damit die Probleme, die ich selbst erfahren habe. Das ist immer leichter gesagt als getan. So, das ist vollkommen klar. Aber trotzdem, einmal drüber nachdenken wäre schon mal ein guter Schritt.
Und gibt es auch negative Seiten von Attraktivität? Also zum Beispiel, dass man attraktiven Frauen nachsagt, sie seien weniger tiefgründig oder vielleicht sogar nicht so intelligent?
Ja, in der Tat. Also auch da sind Frauen tendenziell diejenigen, die ja darunter zu leiden haben, nenne ich das jetzt mal. Denn es ist so, zum einen gibt es den sogenannten Beauty is Beastly-Effekt. Der ist ein Zusammenspiel aus einem Handlungskontext, also zum Beispiel einem Berufsbild und dem Geschlecht. Was nichts anderes bedeutet, als ich sage zum Beispiel von attraktiven Frauen in tendenziell männlich konnotierten Berufen, nehmen wir mal sowas wie Mechatroniker in, die ist da nicht erfolgreich, weil die gut mit Werkzeug umgehen kann und Ahnung von Mechatronik hat, im Gegensatz zu mir. Sondern die ist da, weil sie attraktiv ist. Oder machen wir es noch plastischer, die Managerin ist da oben angekommen, weil es gab halt irgendwie eine Frauenquote oder die hat sich hochgeschlafen oder sonst irgendwelche Sachen. Das sind alles so Punkte, die dann da zusammenkommen. Das heißt, man spricht attraktiven Frauen in einem tendenziell männlichen Kontext die Fähigkeiten für den Kontext ab und sagt dann, nö, die ist einfach attraktiv, deswegen ist sie da angekommen. So, das ist so das eine und es zeigt sich aber auch, dass insbesondere, besseres Wort fällt mir jetzt leider nicht ein, zu attraktive Frauen in Bars tendenziell weniger angesprochen werden und weniger Drinks dann, um dem Beispiel zu bleiben, kriegen als die nur überdurchschnittlichen attraktiven Personen.
Und woran liegt das dann?
Ja, das ist dann so ein Abschreckungseffekt wahrscheinlich.
Einfach zu schön für einen Drink.
Das ja, so ungefähr. Ja, genau, so nach dem Motto, da habe ich eh keine Chance.
Der Soziologe Johannes Krause forscht an der Universität Düsseldorf zu Attraktivität und mit ihm habe ich über Pretty Privilege gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.
Zu dem ganzen Thema gibt es einen Vortrag in einer Hörsaalfolge bei Deutschlandfunk Nova. Schaut einfach mal nach Hörsaal und Pretty Privilege, dann findet ihr den Podcast dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der DLF Audiothek oder auch bei deutschlandfunknova.de. Eure Erfahrungen mit dem Thema, die interessieren uns auch immer. Der Kontakt zu uns ist in den Shownotes. Lasst doch mal von euch hören. Mein Name ist Lutz Dreger, danke fürs Zuhören. Macht's gut und bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.